Ja, liebe EAG-Gemeinde, die heutige Predigt hat den Titel Egal, bloß weg hier. Und das erste Kapitel vom Buch Jona ist so die Grundlage als Predigttext. Aber wer ist eigentlich dieser Jona ben Amittai, von dem in dem Buch Jona, in dem Prophetenbuch Jona gesprochen wird? Zweimal kommt dieser Name in dem Alten Testament vor, einmal eben in dem Buch Jona und einmal in 2. Könige 14. In 2. Könige 14 sagt der Prophet Jona voraus, dass König Jerobeam der Zweite die Nordgrenze Israels wieder nach außen schieben wird, also dass sie wieder mehr Land gewinnen werden. Aber außer dem Namen gibt es keine Anhaltspunkte. Wir wissen also nicht genau, ob es wirklich der gleiche ist. Man kann es annehmen, ist auch nicht so ganz entscheidend wichtig. Was man auf jeden Fall sagen kann, Jesus nimmt auf das Buch Jona Bezug. Jesus predigt und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das sind so die Theologen und die Frommen, die fragen den Jesus nach einem Wunder. Sie sagen, wir brauchen ein Wunder, damit wir sehen können, dass das, was du predigst, dass das vollmächtig ist und dass das von Gott ist. Und dann antwortet Jesus ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, damit sind eben die Schriftgelehrten und die Pharisäer gemeint, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen des Jonas, des Propheten. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen, damit meint Jesus sich selber, 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Und damit deutet Jesus seinen Tod und seine Auferstehung am 3. Tag an. Das Buch Jona hat also neben der offensichtlichen Geschichte, die dort erzählt wird, durch das, dass Jesus eben diese Parallelität herstellt zwischen dem, dass Jona im Bauch des Fisches ist und seinen Tod und Auferstehung am 3. Tag, bekommt das Buch Jona eben auch eine heilsgeschichtliche, also eine vollumfängliche Bedeutung. Ich gehe mal davon aus, viele von euch werden die Geschichte von diesem Propheten Jona kennen. Ist ja eine super Geschichte für Kinderkirche oder für Kinderbibeln. Aber es schadet sicherlich nichts, wenn ich nochmal kurz zusammenfasse, um was es da eigentlich geht. Dieser Jona bekommt einen Auftrag von Gott, nach Ninive zu gehen. Die Menschen dort, die machen ziemlich viel Mist. Und er soll ihnen sozusagen sagen, was Gott über ihr Handeln denkt. Aber Jona sagt sich, egal, wenn Gott es sagt zu mir, bloß weg hier. Und was macht er? Er reist mit dem Schiff in die genau entgegengesetzte Richtung von Ninive. Das Schiff gerät in den schweren Sturm, die Schiffsbesatzung kämpft um Leben und Tod. Sie finden raus, dass Jona der Grund ist für ihr Unglück. Und als sie merken, dass es nicht möglich ist, dem Sturm zu entkommen, werfen sie diesen Jona trotz ihrer Gewissensbisse ins Meer, woraufhin der Sturm sofort beendet wird, was große Ehrfurcht bei der Schiffsbesatzung auslöst. Jona wird inzwischen vom großen Fisch verschluckt und ist dort 3 Tage und 3 Nächte im Bauch. Und als Jona dann die Erkenntnis hat, dass nur durch Gott allein die Rettung kommt, wird er von diesem Fisch ausgespuckt. Und dann bekommt Jona zum 2. Mal den Auftrag, nach Ninive zu gehen, was er denn auch tut. Er predigt, dass in 40 Tagen die Stadt aufgrund des Verhaltens der Menschen vernichtet wird. Und die Herzen der Menschen in Ninive werden von dieser Predigt bewegt und sie kehren um. Und sie hoffen, dass sie dadurch die Vernichtung abwenden können. Und tatsächlich, so kommt's. Gott sieht es, die Menschen kehren um, sie ändern ihr Leben. Und er verschont die Stadt. Aber der Jona, der ist darüber gar nicht amüsiert. Und er wirft Gott vor, das habe ich ja eh schon gewusst, dass du das machst. Du bist einfach zu barmherzig. Und deshalb wollte ich auch nicht nach Ninive gehen. Und Jona will sterben. Er sagt, hat doch alles keinen Sinn. Aber Gott weist ihn zurecht. Und sagt, das ist nicht deine Entscheidung. Und daraufhin geht Jona vor die Stadt, baut sich eine Hütte, um einfach zu gucken, was passiert denn jetzt eigentlich. Und Gott lässt dort eine Rizinusstaude innerhalb eines Tages wachsen, um Jona zu erfreuen. Und am nächsten Tag geht diese Rizinusstaude aber zugrunde und Jona will wieder sterben. Und wieder weist ihn Gott zurecht und sagt ihm, ja, dir tut diese Staude leid und mir sollen die ganzen vielen Menschen in Ninive und all die Tiere, die dort sind, nicht leid tun? So endet die Geschichte. Ja, neben dem, dass es eine gute Geschichte für die Kinderkirche ist, fragen wir uns natürlich heute, was kann uns diese Geschichte heute sagen? Ich will versuchen, das aufzuzeigen, werde aber nur auf ein paar einzelne Verse des Predigttextes eingehen. Unser Predigttext beginnt damit, dass Jona einen Auftrag bekommt und welche Reaktion Jona auf diesen Auftrag hin zeigt.
Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amitais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren sollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn.
Eigentlich genial. Gott spricht zu diesem Jona. Viele von uns wünschen sich das sicherlich, dass sie das auch mal so erleben, dass es so klar ist. Offensichtlich hat der Jona sofort gecheckt, wow, da ist ein richtiger Auftrag dahinter. Und damit, dass Gott spricht zu diesem Jona und ihm einen Auftrag gibt, greift Gott eben in diese Weltgeschichte ein. Das ist, was mit dem Ausdruck "Es geschah, das Wort des Herrn zu Jona" gemeint ist. Und Gott ist ein Gott, unser Gott ist ein Gott, der immer wieder auch in die Weltgeschichte eingreift. Davon berichtet die Bibel an vielen Stellen. Am allerdeutlichsten, als Gott durch Jesus in die Weltgeschichte eintritt, selber Mensch wird. Jesus, der selber das Wort ist. Jesus, der von Anfang an da war und durch den alles geschaffen wurde. Ja, Jesus, in dem Gott selber Mensch geworden ist. Aber Gottes Handeln wird nicht nur in der Bibel bezeugt, sondern Gottes Handeln ist auch heute noch erlebbar. Ganz viele von euch haben das bestimmt immer wieder schon erlebt und erleben es, dass Gott auch in unser persönliches Leben eingreift. Und wenn Gott in unser Leben eingreift, dann kann das ganz unterschiedlich sein. Aber ich glaube, das ist eine sehr häufige Sache, wenn Gott in unser Leben hineinspricht, wenn Gott in unser Leben eingreift, dann passiert Veränderung. Und es können ganz eher kleine Dinge sein. Es kann sein, ich bin freundlich, wo ich eigentlich normalerweise unfreundlich bin, oder ich bin großzügig, obwohl ich eigentlich ein Schwabe bin und das eigentlich gar nicht kann. Oder ich tue was, was ich mich eigentlich noch nie getraut habe oder dachte habe, das würde ich mich nie trauen. Aber solche Veränderungen, die Gott bewirkt, die können auch radikal sein. Wie zum Beispiel bei der ehemaligen atheistischen Aktivistin Ayaan Hirsi Ali, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die sich zu Jesus zugewandt hat, weil sie, das ist jetzt ein Originalzitat, wobei das übersetzt, also von dem her auch wieder nicht ganz original, weil sie ein Leben ohne spirituellen Trost letztendlich für unerträglich, ja fast selbstzerstörerisch hält. Denn der Atheismus kann eine einfache Frage nicht beantworten. Was ist der Sinn und Zweck des Lebens? Oder solche Veränderungen können auch passieren, wie zum Beispiel beim ehemaligen Besucher vom Jugendtreff Makarios, der in der Notlage, in der er sich befunden hat, sich daran erinnert, Mensch, die Typen im Makarios haben immer so zu diesem Jesus gebetet. Und dann fängt er an, zu diesem Jesus zu beten und es passiert tatsächlich, dieser Jesus greift übernatürlich in sein Leben ein und verändert sein Leben und diese Situation, sodass er jetzt Jesus nachfolgt. Und wenn ihr überlegt, wie hat Jesus vielleicht in mein Leben hineingesprochen, wie spricht er in mein Leben hinein, würdet wahrscheinlich ganz viele Dinge zusammenkommen, wenn wir hier eine Schlange machen würdet und wir würden es uns erzählen. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn Jesus in euer Leben spricht oder wenn ihr Veränderungen erlebt, dann seid so frei und teilt es, weil es ermutigt uns alle gegenseitig, wenn wir das tun. Bei Jona bewirkt das Wort auch was. Allerdings keine Veränderung, sondern Flucht. Egal, bloß weg ihr. Jona versucht, diesem Auftrag Gottes zu entkommen und reist in die entgegengesetzte Richtung anstatt nach Ninive. Er will diesem Wort Gottes nicht Folge leisten. Und wir kennen das vermutlich auch aus unserem eigenen Leben. Das muss gar kein Auftrag Gottes sein, sondern das ganz normale alltägliche Leben zeigt uns, auch wir flüchten, wenn wir in einer Situation uns nicht gewachsen fühlen, wenn es gefährlich wird. Vielleicht sind wir auch bloß lustlos und haben keinen Bock. Wir sind faul, dann hauen wir ab. Wir fliehen vor Verantwortung, vor schwierigen Gesprächen, vor Konflikten, manchen Aufgaben, die uns über den Kopf wachsen. Ja, es ist einfach leichter wegzuschauen, Ausreden zu finden, auszuweichen, als sich den Herausforderungen zu stellen. Es kann sogar sein, wir reagieren mit Krankheit auf manche Probleme. Jona tut es zum Beispiel im letzten Kapitel, als er voll in Depression verfällt und am liebsten sterben möchte. Doch wie bei Jona ist Flucht in aller Regel keine gute Lösung. Egal wie unbequem oder wie herausfordernd, wie anstrengend oder gefährlich eine Situation ist, wir müssen uns ihr stellen und nicht abhauen. Und so wenig sinnvoll und erfolgreich, wie Jona vor Gott geflohen ist, so wenig können wir vor unseren Herausforderungen fliehen. Ich hatte in den letzten 3 Wochen mehrere äußerst schwierige Gespräche, wo ich auch am liebsten fortgelaufen wäre. Aber mir war klar, ich muss diese Gespräche führen. Ich bin mit Gott ins Gespräch gekommen und es war mir klar, ich bin die richtige Person an diesem Platz und ich mache das und Gott wird mit mir sein und es wird gut werden. Was wäre wohl passiert, wenn Jona mit Gott über seinen Auftrag ins Gespräch gekommen wäre? Wenn er ihm gesagt hätte, hey, ey, cool, dass du mir einen Auftrag gibst, aber ey, ich habe da Angst oder ich habe Sorge oder hey, ich weiß, du bist so barmherzig und es käst mich jetzt schon an, wenn ich denke, ich gehe dahin, die weite Reise, sag denen, du vernichtest die Stadt und am Ende sehe ich dann, du machst es dann doch nicht. Also das war ja eigentlich der Grund, was er zumindest sagt. Was wäre wohl passiert, wenn er das getan hätte? Wir wissen nicht, warum er es nicht getan hat. Aber für uns ist es auf jeden Fall eine grundlegend wichtige Sache. Wenn wir Fragen haben, wenn wir Ängste haben, wenn wir Probleme haben, wenn wir vor Herausforderungen stehen, wenn wir Ängste haben, ja, dann sollten wir mit diesem Jesus ins Gespräch kommen. Dann sollten wir ihm das sagen, ihm das hinlegen und dann hören, was er dazu zu sagen hat. Indem wir zum Beispiel regelmäßig in der Bibel lesen, so redet Gott ganz häufig und den Heiligen Geist bitten, die Worte Gottes in uns lebendig werden zu lassen. Ich bin jemand, ich mache das ganz häufig, dass ich morgens, wenn ich mit den Hunden Gassi gehe, dass ich dann mit Gott ins Gespräch komme und ihm sage, also das und das und das und das ist heute alles und da habe ich die und die Gedanken und die Probleme und die Ängste und einfach das mal hinlege. Da antwortet Gott nicht immer und sagt, hey Peschi, alles gut oder so. Aber einfach die Tatsache, dass ich es ihm hinlege, die hilft mir schon. Und ich erlebe auch oft, dass Gott dann ganz praktisch und ganz real in Situationen eingreift. Jona flieht also auf ein Schiff. Und das Schiff kommt in einen schweren Sturm, die Seeleute fürchten um ihr Leben. Sie rufen alle Götter an, die sie irgendwie kennen. Und als das nichts hilft, entscheiden sie sich für einen zumindest für uns heute ungewöhnlichen Schritt.
Wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessetwillen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt.
Also wie die das gemacht haben mit dem Losen, das wissen wir nicht so ganz genau, aber ihre Methode war auf jeden Fall ziemlich gut. Denn sie haben den Verantwortlichen gefunden, sie haben den Schuldigen gefunden. Und einen Schuldigen zu suchen und zu finden, das ist doch immer gut, oder? Das ist etwas, das machen wir gerne. Ich rede jetzt einfach mal ein bisschen verallgemeinernd. Wenn wir einen Schuldigen haben, dann können wir auf ihm rumtrampeln, dann können wir verlangen, hey, das musst du wieder gut machen, oder zumindest einen Ausgleich schaffen dafür. Wir können ihn beschimpfen, wir können selber gut dastehen, der ist schuld, nicht ich. Im Fußball ist es in der Regel der Trainer, den man entlässt. Dann ist die die Mannschaft und auch die Vereinsführung erstmal aus dem Schussfeld, weil schuldig sind immer die anderen. Aber diese Schiffsbesatzung, die tickt komplett anders. Auch wenn das Los zeigt, dass dieser Jona verantwortlich ist für diesen Sturm und er das ja dann auch selber zugibt, sie werfen Jona nicht gleich über Bord. Sie wollen zuerst wissen, wer dieser Jona ist und was hinter der ganzen Sache steckt. Sie wollen nicht einfach nur einen Schuldigen. Und ich finde, daran können wir uns wirklich ein Beispiel nehmen. Wenn was schiefgelaufen ist, dann sollten wir immer zuerst fragen, warum ist was schiefgelaufen? Was können wir tun, damit es in Zukunft nicht mehr passiert? Verstehen, was schiefgelaufen ist. Und erst danach sollte es darum gehen, zu überlegen, okay, muss die Person, die da jetzt Verantwortung trägt, vielleicht einen Ausgleich schaffen oder irgendwelche Konsequenzen daraus zu ziehen. Die Option, den Schuldigen von Bord zu werfen, und das meine ich auch im übertragenen Sinn, das sollte die letzte Option sein, die allerletzte Option. Und so handelt auch die Schiffsbesatzung. Als Jona der Schiffsbesatzung erzählt, wer er ist und warum sie in dieser Situation sind, erschrecken sie. Was im Text als Herrn übersetzt wird, da steht das Wort, das hebräische Wort für Gott, der Eigenname Gottes, Yahweh, ein Wort, ein Name, den die heutigen Juden nicht mal aussprechen, weil er so heilig ist. Und diese Schiffsbesatzung, die scheint diesen Namen gut zu kennen. Die scheint von diesem Gott schon gehört zu haben und die wissen, boah, das ist ein mächtiger Gott, ein krasser Gott. Und eigentlich wäre doch die zu erwartende Reaktion, dass sie den Jona nun über Bord schmeißen. Also, er hat ja selber den Vorschlag gemacht, warum eigentlich nicht. Aber das machen sie nicht. Zunächst mal versuchen sie nochmal alles, um an Land zu kommen. Sie rudern wie die Verrückten. Aber sie schaffen das nicht.
Doch die Leute ruderten, dass sie ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu. Denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde.
Selbst in dieser Situation, wo die Mannschaft wirklich alles getan hat, was ihr möglich war, haben die Matrosen noch Respekt vor dem menschlichen Leben. Sie werfen den Jona nicht einfach über Bord und sagen, das war jetzt wirklich alternativlos. Die Schiffsbesatzung weiß, wie heilig das Leben ist. Und sie bitten Gott um Vergebung für diese Tat. Obwohl das ja eine Art Notwehr ist, wie sie da handeln. Ich kann nicht tiefer drauf eingehen, aber drei Fragen will ich in den Raum stellen. Welchen Respekt haben wir, welchen Respekt hat die Gesellschaft vor der Würde des ungeborenen Lebens? Welchen Respekt haben wir oder hat die Gesellschaft vor dem Leben von Menschen mit Behinderung? Und welchen Respekt haben wir oder die Gesellschaft, dass auch am Ende, im Alter, wenn man auf Hilfe angewiesen ist, das Leben einen Wert hat? Ich glaube, dass wir uns bei den Fragen in Deutschland und Europa gerade in falsche Richtungen bewegen. Ja, und alternativlos, das haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder gehört. Und eigentlich meint ihr, ich habe ja gar keine andere Wahl gehabt, auch wenn ihr das doof findet, auch wenn vielleicht die Mehrheit gar nicht dafür ist, aber ich hatte doch gar keine andere Möglichkeit. Man entzieht sich der Verantwortung, wenn man sagt, es war alternativlos. Und liebe Leute, ich persönlich glaube, dass es eine Lüge ist. Man hat immer eine Alternative. Die Schiffsbesatzung hat die Wahl, Jona über Bord zu werfen oder mit ihm vermutlich im Sturm unterzugehen. Das scheint vielleicht erstmal gar keine richtige Wahl zu sein. Aber die Wahl ist da. Ich kann mich entscheiden. Jona oder mit Jona untergehen. Wenn wir sagen, dass es alternativlos war, dann meinen wir damit, einen Freispruch für uns in Anspruch nehmen zu können, weil wir hatten ja keine Wahl. Warum sollten wir dann schuldig sein? Die Schiffsbesatzung macht es anders. Sie entscheidet sich dafür, diesen Jona ins Meer zu werfen, und das ist eine Entscheidung, die ich und glaube die meisten von uns auch nachvollziehen können. Aber dann bitten sie Gott um seine Barmherzigkeit, dass sie ihnen das nicht anrechnen, dass sie diesen Jona über Bord werfen. Sie stehen zu ihrer Tat. Sie sind bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sie diesen Jona ins Meer werfen und dass der da damit höchstwahrscheinlich, so denken sie nämlich zumindest, dass er dann tot ist. Wenn so eine Tat passiert und wir sie nachvollziehen können als Notwehr, dann heißt es nur nicht, dass die Tat in Ordnung ist. In dem Fall ist ein Leben für das Leben vieler geopfert worden. Und Jesus hat sein Leben gegeben für die vielen, die zu ihm gehören. Jesus hat es aus freien Stücken getan, weil er sich dem hingegeben hat, was der Wille seines Vaters im Himmel war oder ist. Er hat aus freier Entscheidung sein Leben für uns gegeben, für jeden von uns, aber auch das war nicht alternativlos. Jesus hätte es auch ablehnen können, hätte auch sagen können, nee, mache ich nicht. Aber Jesus hat es nicht getan, weil er sich entschieden hat, seinem Vater im Himmel zu vertrauen und den Weg zu gehen, den dieser Vater im Himmel für ihn vorbereitet hatte. Und was sind wir bereit zu investieren, wenn wir einen Ruf oder einen Auftrag Gottes bekommen? Wie sehr sind wir bereit, uns hinzugeben, dem hinzugeben, was Gott von uns erwartet? Was darf es uns kosten? Was darf es uns kosten, wenn wir uns nicht dem anpassen, was die Gesellschaft für richtig hält, sondern wenn wir uns nach dem ausrichten, was wir aus dem Wort Gottes lesen? Was sind wir bereit zu geben an Geld, an Zeit, an Energie, an Kraft, um dem Ruf Gottes zu folgen? Die wenigsten von uns werden das Reden Gottes so erleben, wie es vermutlich, wohl, wir wissen ja gar nicht genau, wie Gott eigentlich zu ihm geredet hat, aber die wenigsten werden das so erleben. Aber Gott redet auch heute noch. In erster Linie redet er durch die Bibel, das ist meine Überzeugung, und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir jeden Tag uns die Zeit nehmen, um diese Bibel zu lesen. Jeden Tag darin lesen und das Wort Gottes auf unser Leben wirken lassen. Wir müssen nicht alles verstehen, was da steht. Müssen wir überhaupt nicht. Wir müssen es nicht nachvollziehen können, warum das jetzt so ist. Was wir tun sollten, ist, die Bibel mit offenem Herzen zu lesen und den Heiligen Geist bitten, dass er das Wort in uns lebendig werden lässt. Und dann bin ich davon überzeugt, werden wir die verändernde Kraft Gottes erleben. Ja, und wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann sollten wir mit diesem Gott ins Gespräch darüber kommen. Wie geht's dir damit? Welche Sorgen hast du dabei? Welche Ängste? Liebe Leute, es ist ein Vorrecht, dass dieser allmächtige Gott mit uns sein Reich baut. Der braucht uns nicht. Der kann das auch ohne uns machen. Aber dieser Gott, der hat Freude daran, mit uns zusammen das zu tun. Der hat Freude daran, dass wir mitwirken an dem Bau seines Reiches. Er will uns dabei haben und er freut sich, wenn wir dabei sind. Er möchte, dass alle Menschen von der guten Nachricht Gottes hören und sie erfahren. Amen.